ich glaube, da ist halt auch eine große Attraktivität von unserem System, weil wir halt Lösungen haben auch für Klimaextreme. Also Mulch zum Beispiel ist für das Gemüse ein enormer Puffer, sowohl bei Hitze wie bei Starkregen.
Man muss schauen, dass man jetzt in dieser Klimakorrektur, die wir machen, dass wir möglichst viel den Landwirtinnen oder den Akteuren überlassen, Vorschläge zu machen, zu suchen, begleitet da von Forschung, Agroskop oder Fibel. Und die können dann die Landwirte unterstützen in den Vorhaben, die sie haben.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen, schön hören Sie rein. Ihr wisst, unser Klimagipfel von Ende November zu Langquart, der rückt immer näher. Neben einem Haufen spannender Referate, Workshops und Diskussionen wird dem Anlass auch der Preis Klima verliehen. Der Preis richtet das Spotlicht auf Bauernbetriebe, die sich für klimafreundliche Land- und Ernährungswirtschaft stark machen und in dem Bereich mutig auch neue Wege gehen. Nominiert sind der Heckenpionier Birmin Adler aus dem Aargau, die Baumschule Klauser aus dem Kanton Bern, der Bruno und Kathi Graf aus dem Wattland und der Florin Frick aus Graubünden. Sie alle zeigen, wie Landwirtschaft auch noch denkt und gelebt werden kann. Heute, ja, ihr vermutet es, heute geht es um den Preis Klima und damit auch um die Frage, woher und wie sich die Landwirtschaft bei uns, aber auch global, entwickeln sollte. Bevor wir darüber mit dem ehemaligen Direktor vom Bundesamt für Landwirtschaft und Jurymitglied vom Preis Klima, an Bernhard Lehmann, reden, besuchen wir zuerst Gewinner vom letzten Preis Klima. Das junge Team von Slow Grow aus dem zürcherischen Mönchaltdorf hat die Jury überzeugt, ihre neue Art, Gemüse und Getreide anzubauen, im Einklang mit der Natur, ganz ohne Dünger, nur mit der Kraft von einem intakten Ökosystem, hat der Hof seine Tour dann auch mehrmals in die nationalen Medien gebracht. Ich habe mir das angeschaut und einen spannenden Einblick gekriegt in eine faszinierende Welt. Der Bus bringt mich auf Mönchaltdorf. Ein kurzer Spaziergang durch den Nieselregen Richtung Ostendorf auswärts, dort sind die Felder von Slow Grow. Schon von weitem fallen mir die schmalen Streifen auf, die sich durch die Landschaft ziehen. Es sieht fast ein bisschen aus, als ob jemand verschiedenfarbige Teppichbahnen ausgelegt hätte. Hier treffe ich die Patrice Eckle.
Also wir stehen jetzt vor einem unserer Felder. Und was man hier jetzt gut sieht, ist, dass das alles in einzelnen Streifen angelegt ist. Und man sieht auch, dass hier noch Gemüse wächst und das Getreide schon abgeerntet ist, also dass wir wirklich Getreide und Gemüse auf einem Feld mischen.
Die Patrice ist vom Hoflabor, das ist quasi die Innovationsabteilung von Slow Grow. Rund 1000 Streifenbeete sind es alles in allem. Das sorgt für eine riesige Biodiversität direkt auf dem Feld.
Wir wollen eigentlich Vielfalt auf den Feldern erzeugen, sodass, wenn man zum Beispiel, wenn dann die Getreideernte vorbei ist, dass man nicht einfach ein großes leeres Feld hat, sondern dass wirklich noch Pflanzen dort wachsen, dass noch Blüten zur Verfügung stehen, dass eigentlich das Leben auf dem Feld weitergehen kann.
Das Ziel ist ein ausbalanciertes Ökosystem, wo sich Nützling und Schädling die Waage halten. Aber einfach mit Streifenanbau auf den Feldern ist es noch lange nicht gemacht. Hinter der Art, wie dort gebaut wird, steckt ein eigentliches System. Ein neuer Denkansatz mit Zutaten aus ganz verschiedenen Disziplinen, Permakultur, regenerativer Landwirtschaft oder auch Biolandbau. Die Leute von Slow Grow haben dem der Name Mosaiklandwirtschaft gegeben. Zentral dabei ist der Umgang mit dem Boden, möglichst schonend, möglichst so, dass die Flächen, wo die Pflanzen darauf wachsen, nicht unnötig gestört werden. Für das kommt sogar Satellitentechnik zum Einsatz.
Eine der wichtigsten Grundprinzipien ist eigentlich, dass wir Control Traffic Farming machen. Das heißt, dass wir auf fixen Fahrspuren fahren, die wir mit GPS angelegt haben und mit allen Maschinen auf diesen Fahrspuren fahren. Das heißt, dass wir eigentlich über die Beete dort, wo die Pflanzen wachsen, nie mehr drüber fahren müssen.
Ein Boden, der nicht verdichtet ist und die natürliche Struktur behalten kann, ist entscheidend, dass Bakterien, Würmer und Pilze im Boden drin gesund bleiben und sich wohlfühlen können. und dass die Pflanzen genug Nährstoff kriegen. Ein weiterer Grundpfeiler der Mosaiklandwirtschaft ist das Mulchen, also das heisst, der Boden mit Pflanzenschnitz bedecken. Das schützt zum einen und das organische Material, das sich langsam zersetzt, füttert das Bodenleben und macht so die Erde fruchtbar. Das alles klappt so gut, dass die Felder hier gar nicht mehr düngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Patrice Eckle deutet auf eine Reihe Kohl im Feld. Ein Feld, das seit 2018 übrigens nicht mehr düngt worden ist. Es sind satte, grosse Kohlköpfe, die vor Kraft strotzen. Ausgerechnet Kohl, der ja dafür bekannt ist, dass er einen Haufen Nährstoff zücht. Für Patrice Eckle der Beweis, dass es funktioniert.
Mein Modell dahinter oder meine Erklärung ist halt einfach, wenn das Bodenleben sich erholen kann, dann erschließt es, kann es so viel erschließen an Nährstoffen. Und auch all die Biomasse, die bei uns auf den Feldern wächst oder auch die wir in Form von Mulch bringen, wird verarbeitet, wird verdaut, steht den Pflanzen dann letztendlich über Interaktionen mit Pilzen und so wieder zur Verfügung. Und ja, es funktioniert.
Das System, das hier zu Mönchaltdorf gefahren wird, ist anders. Aber wegen dem soll es nicht weniger produktiv sein, sagt Patrice Eckle. Darum setzt man konsequent auf Mechanisierung. Weil es die Maschinen für die Mosaiklandwirtschaft aber häufig nicht einfach ab Stangen gibt, sind noch Innovationsgeister und ein Händchen für Umbauten gefragt. Das Hoflabor tüftelt an neuen Ideen, neue Maschinen, die auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit die Bewirtschaftung möglichst effizient klappt. Sie haben schon diverses umgebaut, erzählt Patrice Eckle, weil nur wenn es Maschinen gibt, lohnt sich das System auch zum Ausbauen und auf möglichst einen Haufen Betrieb zu übertragen.
Und wirklich die Maschinen dazu entwickeln und auch die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, weil ich glaube, es ist einfach jetzt die Zeit, wo wir die Möglichkeiten auch haben oder dass wir GPS nutzen können, dass wir Kameraerkennung nutzen können. Da wird viel möglich und auch bezahlbar, was vielleicht bisher nicht der Fall war.
Die Art zu bauen lohnt sich, ist Patrice Eckle überzeugt. Nicht nur, weil so schmackhafte und gesunde Lebensmittel produziert werden. Mosaiklandwirtschaft hat das Potenzial, um die Schweizer Landwirtschaft neu zu gestalten, sagt die gelernte Physikerin. Und das gerade auch in Zeiten, wo sich das Klima ändert und Bäuerinnen und Bauern vor neuen Herausforderungen stehen.
Ich glaube, da ist halt auch eine große Attraktivität von unserem System, weil wir halt Lösungen haben auch für Klimaextreme. Also Mulch zum Beispiel ist für das Gemüse ein enormer Puffer, sowohl bei Hitze wie bei Starkregen. Und ich denke auch, in der Zukunft wird es immer mehr so sein, dass ein gesunder, resilienter Boden eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wie man noch sinnvoll produzieren kann.
Mosaiklandwirtschaft also auch als mögliche Antwort auf die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Das Konzept, das hinter Slow Grow und dem Hoflabor steckt, hat 2022 auch die Jury vom Prix Klima überzeugt. Du warst dabei gewesen, und auch heute wieder dabei in der Jury ist der Bernhard Lehmann. Der ehemalige Leiter vom Bundesamt für Landwirtschaft ist heute Stiftungspräsident vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau am Fibel. Er ist ein grosser Kenner der Branche und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Als ehemaliger Präsident vom UNO-Expertengremium für Ernährungssicherheit hat er den Blick für die grossen Zusammenhänge in der Land- und Ernährungswirtschaft. Ich habe ihn getroffen und mit ihm über seine Vision geredet, wie künftig Lebensmittel produziert, verarbeitet, ja, gehandelt und konsumiert werden sollten. Gerade mit dem Blick auf das Klima.
Bernhard Lehmann, du bist bei der letzten Preis-Klimaverleihung in der Jury gewesen. Diesmal haben die Macherinnen und Macher dich nochmal angefragt, ob du kommst. Sofort zugesagt. Warum? Was ist die Motivation?
Ich habe das letzte Mal in dem Preis-Klima festgestellt, in der Jury festgestellt, dass man mit sehr motivierten Menschen kann zusammenarbeiten, wo die Projekte auf den Tisch gebracht haben, was sie zeigen wollen, was sie sich in einem Wettbewerb ausstellen. Und es ist mir eigentlich vorgekommen, wie damals, als ich bei Lehrer war, Forscher und Lehrer an der ETH Zürich, mit jungen Leuten zu arbeiten, die Ideen haben, die ein Risiko eingehen, die vielleicht Ideen haben, die man nicht so umsetzen kann, aber die immer wieder lernen wollen an diesen neuen Herausforderungen. Und das motiviert mich und hat mich auch motiviert, das Jahr mitzumachen.
Der Prix Klima zeichnet ja Betriebe aus, die sich einer klimafreundlichen Land- und Ernährungswirtschaft verschrieben haben. Er zeigt vor allem auch, was schon gemacht wird, was wirklich schon in der Praxis ausprobiert wird. Er leitet einen Fokus auf solche Betriebe. Wie wichtig ist das, solches Engagement?
In der Landwirtschaft ist man sich ja gewöhnt, dass die Agrarpolitik den Weg aufzeigt. Und der Weg aufzeigen der Agrarpolitik, das ist mit Vorschriften oder mit Strukturbeiträgen oder mit Anreizzahlungen wie Direktzahlungen. Hier ist das anders. Hier haben die Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich eine Idee wollen umsetzen. Sie haben ihr Umfeld analysiert und gesagt, die Landwirtschaft muss einen Beitrag leisten im Bereich vom Klima. Sei der Beitrag in der Reduktion der Emissionen oder sei der Beitrag auch im Umgang mit neuen Bedingungen wegen dem Wetter, wie das heute sich schon abzeichnet hat. Und das finde ich sehr positiv, dass das jetzt sie machen, ohne dass jemand sie hat müssen stossen oder zwingen. Die Agrarpolitik ist ja stossen und zwingen.
Schauen, wie es auch anders gehen könnte, steht die Landwirtschaft am Scheideweg?
Ja, die Landwirtschaft steht am Scheideweg, aber sie steht immer wieder an einem Scheideweg. Sie hat sehr viele Herausforderungen schon müssen meistern. Man kann vielleicht zurückgehen 200 Jahre, da sind Dünger gekommen. Und da sind nachher vor 100 Jahren Pflanzenschutzmittel gekommen. Da hat man sich gefragt, will man das? Soll man das nehmen? Das ist ein neues System. Vor 100 Jahren ist ja auch die Biobewegung entstanden, weil man gesagt hat, nein, das wollen wir nicht. Also es hat immer wieder Scheidewege gegeben. Und der heutige Scheideweg hat jetzt, wie wir jetzt da über das Klima reden, sehr viel auch mit dem Klima zu tun. Und die Landwirtschaft hat eine Grundmotivation, weil sie eigentlich erstens selber fast eine Kreislaufwirtschaft ist, aber trotzdem auch noch das Klima belastet. Und zweitens, weil sie betroffen wäre, stärker betroffen wäre als andere Sektoren, wenn das Gesamtklima auf der Welt sich negativ entwickelt. Also das sind Motivationen, wo die Menschen jetzt, die da Projekte haben, in diesem Pi-Klima auch motivieren, etwas zu machen.
Bernhard Lehmann, Düngemitteleinsatz, Mineraldünger, Pestizid, industrialisierte Landwirtschaft, wenn man es weltweit anschaut, eigentlich so läuft der Karren heute, kann man sagen. Deine Vision für eine Landwirtschaft, also du bist ein profunder Kenner von der Branche, in diversesten Gremien drin gsi, immer noch. Wo müsste es eigentlich hergehen?
Also wir haben heute, ohne dass ich jetzt da kritisiere, haben wir müssen feststellen, dass gewisse Grenzen vom Planet, planetarische Grenzen überschritten sind, auch im Ernährungsbereich, Landwirtschaft, Ernährungsbereich, indem dass wir Systeme haben auf der Welt, wo, wenn man die so weitertreibt, dass die sich dann mit der Zeit zerstören. Das heisst, sie brauchen mehr Ressourcen, als wieder nachwachsen können oder sich regenerieren können, wie das Klima tut sich ja auch regenerieren. Aber wenn man es stark belastet, gibt es eine Akkumulation. Und wir sind bei gewissen Sachen einfach zu weit. Das ist die Mineraldüngerbelastung auf die Umwelt, das ist Pflanzenschutz, die synthetischen Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt, das hat auch beim Bio beispielsweise hat Pflanzenschutzmittel, die sind nicht gut für die Umwelt. Und es hat natürlich dann bei der Wiederkäuerhaltung hat's die Methanproduktion. Jedes Methan, das ausgeschieden wird, ist 12 Jahre in der Atmosphäre. Und in dieser Zeit tut sie die Atmosphäre beitragen, dass die Atmosphäre sich tut erhitzen. Und das Wiederkäuer hat es ja schon sehr, sehr lang gegeben auf der Welt und die haben das Klima auch belastet, aber das Ausmaß war einfach viel kleiner gewesen. Und heute ist es die Anzahl Wiederkäuer auf der Welt ist einfach zu hoch und man sollte dort auch eine Korrektur anbringen. Und man muss schauen, dass man jetzt in dieser Klimakorrektur, die wir machen, dass wir möglichst viel den Landwirt innen oder den Akteuren überlässt, Vorschläge zu machen, zu suchen, begleitet da von Forschung, Agroskop oder Fibel. Und die können dann die Landwirte unterstützen in den Vorhaben, die sie haben. Es gibt ja auch Akteure im sogenannten nachgelagerten Sektor, die sich auch zum Ziel gesetzt haben. Ich habe von einem runden Tisch gehört, dass man da versucht, Fortschritte zu machen im Umgang mit den Emissionen auf das Klima von der Landwirtschaft und von der Ernährung her, inklusive auch ihren Beitrag in der Verarbeitung der Produkte.
Das zeigt auch quasi der Ist-Zustand, jetzt die Vision von dir. Du sagst, hey, wenn ich in die Zukunft schaue, das wäre eigentlich das Richtige für eine zukunftsfähige Landwirtschaft.
Also, wenn ich jetzt das so beschrieben habe, wie man könnte vorgehen, wie man könnte Leute motivieren, vorzugehen, da gibt es auch noch etwas zu erwähnen, was ich als sehr erfolgsversprechend anschaue. Das ist jetzt die ganze Stossrichtung von Agrarökologie. Agrarökologie ist ein Begriff, den man schon seit sehr lange auch braucht in der Schweiz. Aber jetzt ist es auch gelungen in den letzten Jahren, und ich habe mich da sehr stark dürfen beteiligen, dass man Agrarökologie durch alle UNO-Staaten irgendwie als Weg definieren. Und natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich denn da und hier. In Indien mit der kleinsten Landwirtschaftsbetrieb oder in den USA oder Brasilien mit grösseren Betrieb ist Agrarökologie im Wie-Machen nicht das Gleiche, aber das Ziel ist das Gleiche und so. Und die Agrarökologie beinhaltet die Stossrichtung einige Elemente im Bereich vom umweltschonenden Prozess. Da geht es um Dünger, da geht es um Pflanzenschutzmittel und es geht auch um den zweiten Bereich, das ist der ganze Umgang von den Akteuren miteinander in der Wertschöpfungskette, Marktmacht beispielsweise, dass man das korrigiert und dass man auch gleich lang besser darauf schaut, gleich lange Speise zu bekommen in der Wertschöpfungskette, vor allem zwischen Landwirtschaft, vorgelagerten Stufen und auch nachgelagerten Stufen.
Also da geht es um beispielsweise grosse Agrarchemiekonzern plus vielleicht auch grosse Händler oder so, das wäre...
Ja, es gibt einfach eine grosse Konzentration auf der vorgelagerten Seite. Nehmen wir im ganzen Bereich vom global gesehen im Saatgut. Da hat es nur wenige Firmen, die eigentlich das Saatgut besitzen und das Saatgut verkaufen. Und das ist in gewissen Entwicklungsländern viel stärker ausgeprägt als bei uns. Bei uns haben wir noch die Zuchtgenossenschaften und so. Das ist sehr, sehr gut. Also bei uns haben wir auch gute Lösungen, die man einfach muss ausbauen.
Das heisst aber auch, ich gehöre da raus, lokaler Kreisläufe vor der eigenen Haustür fördern, das Heft mehr selber auch in die Hand nehmen, mehr Selbstbestimmung auch für die Bäuerinnen und Bauern. Geht es in die Richtung?
Ja, also das ist ein Stichwort, wo man lange darüber geredet hat und das nimmt einfach Formen an. Es nimmt Formen an, indem das auch die Verteiler oder die Nahrungsmittelverarbeiter darauf schauen, lokale Herkunft haben von ihnen, Rohstoff. Lokal heisst auch bei den Konsumenten etwas, ich möchte lokal produzieren. Das ist hoch im Kurs. Man ist in, wenn man sagt, es ist von da, es ist lokal. Ich habe aus der Sicht vom Bio, ich bin ja als Präsident von der Forschungsinstitution für biologischen Landbau, FIBEL, auch damit beschäftigt zu fragen, wird Bio neben lokal, welche Rolle spielen die zwei nebeneinander, oder? Geht das zusammen, oder tut das Lokale mehr Bedeutung bekommen? Das könnte sein, dass in gewissen Kreisen, das Lokale eine stärkere Bedeutung bekommt. Aber ich würde das nicht negativ finden. Das ist sehr gut, weil es gibt eine Kreislaufwirtschaft. Und das Bewusstsein, Kreislaufwirtschaft zu machen, ist etwas sehr Erfolgsversprechendes für den ganzen Umgang von der Landwirtschaft, von der Ernährungskette oder auch von der Wirtschaft mit der Umwelt.
Wenn man von einer grundlegenden Transformation redet, dann kann das ja vielleicht auch Ängste auslösen. Also Liebgewohnes muss man vielleicht zeuchen lassen, gewisse Sachen, die man kennt, vielleicht ändern. Zudem gibt es natürlich auch im politischen System mächtige Player, die am Status quo interessiert sind. Wo du Direktor gewesen bist vom Bundesamt für Landwirtschaft bis 2019, 8 Jahre lang, so widerstehend, wie hast du das erlebt, wenn man am System etwas ändern will?
Ja, ich habe festgestellt, dass von der Verwaltung her, wenn man dann sagt, eine Transformation ist nötig oder eine Veränderung ist nötig und das und das und das sind Chancen. Und von der Gefahr oder so redet man dann weniger. Also das heisst, die Verwaltung kommt mit der Promotion von etwas. Und auf der anderen Seite hat man die Tendenz zu sagen, ja, aber das heisst dann noch das für mich, mit Recht. Und die Chance tut noch ein anderer sagen, welche sie. Und ich finde, das Mekano ist sehr schwierig zu ersetzen. Aber trotzdem, es wäre gut, die Chance würde wahrgenommen durch die Akteure selber oder auch schon im Wahrnehmungsprozess, wo sie die Chancen, wenn es jetzt eine Veränderung braucht oder eine Veränderung sich anbahnt. Und da im Klima haben wir jetzt Menschen, die irgendwo Chancen gesehen haben, von sich aus, oder? Und das ist immer ein bisschen die Frage, was wird der Landwirtschaft einfach vorgeben und sogar definiert, das ist doch für euch eine Chance, macht das. Es ist einfach, wäre immer besser, wir würden selber drauf kommen. Und da ist auch die Zusammenarbeit von Landwirtschaft mit Forschung, mit Agroscope oder mit Fibel. In dieser Zusammenarbeit, das habe ich immer auch festgestellt, dass die Landwirtefamilien immer sehr motiviert sind, auch wie etwas misslingt, nochmal zu probieren. Und das ist etwas, wo man stärker muss fördern muss, im Sinn, dass die Initiative von der Landwirtschaft herkommt. Und jetzt ist die Frage, wo nimmt die Landwirtschaft Information her, für irgendetwas Neues zu machen? Und Landwirtschaft ist in der Schweiz extrem stark auf den agrarpolitischen Radar ausgerichtet, oder? Und die Agrarpolitik macht das und sagt, jetzt sollten wir das. Und dabei sollte die auf dem Bild, wo die Landwirtschaft anschaut, auch andere Quellen sein als eigentlich die Agrarpolitik. Andere Quellen im Sinn, dass sie wegen dem Klima, wir reden jetzt da ein bisschen fokussiert auf das Klima, dass man auch sieht, was machen andere auf der Welt in Bezug auf Klimaanpassung beispielsweise, was machen andere auf der Welt in Bezug auf Klima, wie man das sagt, Mitigation, auf Deutsch, also das Reduzieren vom Klimaausstoss, und dass man sagt, wir wollen das auch machen, ich kopiere das oder ich mache das noch besser. Es ist einfach ein anderer Mut. Es wäre ein anderer Mut, als immer jemand, der an meiner Stelle alles ausdenkt.
Also viel auch mit Kommunikation zu tun?
Ja, aber Kommunikation müsste einfach nicht so einbahn sein, Agrarpolitik, ein Bericht oder eine Botschaft, und so soll es sein.
Wenn man zurzeit oder auch in den letzten Jahren über Anpassungen redet, über vielleicht auch, ja, wenn der Bund Regeln ist viel gesagt, Leitlinien, Strategien präsentiert, dann geht es häufig sanfte Lenkung, Sensibilisierung, vielleicht da und dort ein Anreiz, Sensibilisierung von Konsumentinnen und Konsumenten, freiwillige Branchenlösungen ist etwas, gleichzeitig auch bei Landwirtschaftspolitik, wo ja zum Teil voll Widersprüche ist. Also zum einen sagt der Bund mehr pflanzliche Lebensmittel und auf der anderen Seite wird die Produktion von tierischen Produkten stark gefördert. Braucht es da einen Kurswechsel? Klarere gesetzliche Vorgaben?
Also, die Agrarpolitik ist ja auch noch da, weil sehr viel Geld von dem Steuerzahler in die Landwirtschaft transferiert wird. Und das Geld kann ja nur fliessen mit Bedingungen. Und die Bedingungen sind Anreiz mit Auflagen oder sind Auflagen ohne Anreiz oder sind andere Beiträge, wo einfach immer Bedingungen dran geknüpft sind. Das kann man ja nicht gerade wegdenken, weil das Geld muss ja seriös können verteilt werden. Aber man sollte einfach können den Freiheitsgrad erhöhen. Man sollte können den Freiheitsgrad von der Landwirte erhöhen, indem dass sie also mehr unternehmerisch könnten unterwegs sein, oder? Und da müssen wir bei der Agrarpolitik, wenn man von Vereinfachung redet, ist das noch nicht gemacht. Man sollte können die Freiheitsgrad erhöhen und vielleicht auch einmal ein System haben, wo man ein Fünfi gerade lassen kann, wenn dann etwas misslingt, dass man nicht gerade Direktzahlung abstellt, oder? In Bezug auf Konsumenten würde ich einfach sagen, dort ist ein Handlungsbedarf. wo gross ist im Verhalten am Essen gegenüber. Und im Verhalten am Essen gegenüber gibt es für mich das Erste, wo sehr einen grossen Beitrag könnt leisten könnte. Das ist der ganze Food Waste. Das beginnt mit der Industrie, die es verarbeitet, die nicht alles in die Nahrungsmittelkette vom Menschen lässt, weil es Kriterien nicht erfüllt. Da geht auch viel verloren. Das geht, wird zwar schon rezykliert wieder in tierisches Futter, aber es ist dann trotzdem eine Art der Verschwendung. Und nachher, was ich kaufe und nicht brauche. Das macht je nach Land, bei uns schätzen wir das also vielleicht 20%, in den USA sind es bis zur Hälfte. Nach den letzten Statistiken. Also dort müsste sehr viel gemacht werden. Und dann nachher kommt die ganze Thematik vom, wie viel Fleisch esse ich, wie viel vegetarische Produkte direkt und wie viel vegetarische Produkte über die Milch und Fleisch. Und dort sind wir auf einem hohen Niveau und das Niveau könnte man schon ein bisschen korrigieren. Es gibt ja auch mehr Substitute. Und das ist für mich nicht eine Schwarz-Weiss-Frage, es ist für mich nicht eine ethische Frage dem Tier gegenüber. Wir haben gutes Tierwohl in der Schweiz. Es ist mehr eine Frage von der Umweltbelastung einerseits und zweitens auch noch eine Frage vom Hunger in der Welt, weil wir sehr viel Kraftfutter aus Ländern importieren, wo Hunger herrscht. Und das tun wir nachher als Fleisch oder zum Teil auch in gewissen Betrieben noch als Milch dann verwenden.
Also das heisst, dass eigentlich die Flächen in den Ländern gebraucht werden für Tierfutter, statt dass man vielleicht eigenes Essen für die Menschen dort anbaut?
Ja, wir haben ja auf der Welt 70% vom ganzen Acker, also vom ganzen landwirtschaftlichen Land ist ein Grasland. Und dann auf diesen 30% Ackerland brauchen wir 60% für tierische Kraftfutter. Und das ist einfach global gesehen zu viel. Wir sind in der Schweiz nicht so weit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch sehr viel importieren aus diesen Ländern. Und dort muss man einfach den Fleischkonsum ein bisschen aus dieser Perspektive anschauen. Und das ist nicht schwarz-weiss, das ist einfach ein bisschen eine Vorsicht und ein bisschen eine Korrektur nach oben.
Bernhard Lehmann, wir haben jetzt über eben ein Haufen geredet, Transformation und sich anpassen, Sachen, die laufen, Initiativen, die gehen. Wie zuversichtlich bist du, wenn du im nächsten Jahr schaust, dass der Wechsel wirklich in Richtung Nachhaltigkeit auch signifikant passiert? Also nicht nur einfach geschrieben dort und dort, aber eigentlich läuft es noch wie die letzten Jahrzehnte.
Also wir haben müssen feststellen, dass im Bereich vom Wetter, wo man jetzt muss sagen, wenn es sich so verändert, wie man es beobachten muss, ja schon das Klima sein, das sich ein bisschen verschiebt. Wenn wir merken, dass das könnte wehtun, dass das Schäden gibt, dass man gewisse Fragen, wenn man bei den Versicherern fragt, sie sagen sicher, wenn man vorher hat man können gut versichern, weil es da hat es einen Schaden gegeben und da nicht, und da haben wir können ausgleichen, das ist solidarisch, wie bei der Hagelversicherung. Wenn es dann aber grossflächig passiert, ist dann am Schluss die Prämie so hoch wie der Schaden und dann haben wir ein Problem. Also von dort her gesehen, gibt es einen Druck, neben der Motivation, gibt es auch einen Druck irgendwie, sich bewusst sein, wir müssen etwas machen. Und das mit dem Klima ist jetzt als erstes gekommen. Es gibt dann nachher im Bereich von der Verschmutzung von der Gewässer, das ist ja ständig auch ein Druck. Es gibt ja Initiativen, die immer das thematisieren. Das ist für mich auch ein Signal, dass man dort eine Korrektur anbringen muss. Und es gibt in der Forschung sehr viele Erkenntnisse, die aufzeigen, wie man es machen mit weniger schädliche Substanzen und mehr mit der Natur noch können schaffen im Bereich vom der regenerativen Landwirtschaft. Bio ist einfach ein Modell, das ist fest, aber regenerative Landwirtschaft ist etwas, was sich immer wieder weiterentwickelt, wo einfach dann am Boden mehr Gewicht gibt, an der Bodengesundheit mehr Gewicht gibt. Und Bodengesundheit hat offenbar auch Pflanzengesundheit dann eine Rolle. Das sind sehr motivierende Sachen, wo man kann wahrnehmen, die man aus der Forschung raus oder aus der Praxis raus, aus gewissen Ländern auch feststellen kann. Und das müsste einfach noch mehr zu unseren Landwirten kommen. Und das, wie ich vorher gesagt habe, einfach nicht nur auf die Agrarpolitik schauen, die dann das übersetzt und in ihrer Art wieder weitergeht an die Landwirtschaft. Es sollte mehr original zur Landwirtschaft kommen. Das würde sehr viel zur Motivation beitragen. Ich bin sehr zuversichtlich in Bezug auf die Landwirtschaft der Schweiz. Die Gesellschaft ist ja bereit, die finanzielle Unterstützung zu leisten. Und das ist für mich jetzt einfach eine Frage, wie bringt man ein schönes, gutes Design an, dass die Mittel fliessen können und die die Mittel bekommen, mehr Freiheitsgrad haben, zum unternehmerisch können tätig sein im Sinn von agrarökologischer Zukunft für unsere Landwirtschaft.
Patentlösung hast du aber auch nicht.
Nein, eine Patentlösung wäre, wenn der ganze Planet homogen wäre. Da könnte man irgendwie die beste Lösung auswählen und sagen, so machen wir es. Wir haben so viele Standorte auf der Welt. Auch in der Schweiz sehen wir ja das mit unseren Standorten. Es muss immer standortangepasst gemacht werden. Aber Ziel sollte geteilt werden zwischen allen Akteuren. Die Ziele und dann irgendwie auch, dass man die Fortschritte messen könnte und dass man die Fortschritte austauschen könnte. Aber ich würde warnen vor Patentlösungen. Es braucht ein Set von Massnahmen vom Bund, die weniger vorschreibend sind. Und es braucht eine grosse Fähigkeit von der Landwirtschaft her, aus diesen Rahmenbedingungen, die teilweise von der Natur herkommen, teilweise von der Ökonomie herkommen, von der Agrarpolitik herkommen, das Beste daraus zu machen. Eine gute Ausbildung ist in der Schweiz sehr wichtig, auf der ganzen Welt sehr wichtig. In der Schweiz haben wir aber auch in diesem Bereich noch Fortschritte zu machen, in der Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten, von Bäuerinnen und Bauern, im Sinn, dass sie die unternehmerische Fähigkeit einfach nicht nur fokussiert auf die Beiträge vom Bund stark lenken, sondern eben auch auf die Opportunitäten, die es geben kann im Markt. Und wenn wir vom Markt her Konsumenten haben, die sensibler sind, die positiver sind im Sinn der Veränderung, wenn wir Verarbeiter haben, wie sie sich auf zumindest einmal in der Äußerung wahrgenommen werden können, ist das sehr positiv. Also ich bin in dieser Hinsicht sehr zuversichtlich, dass die jungen Menschen, wenn sie sich motivieren können, in die Landwirtschaft einzusteigen, dass die etwas sehr Gutes werden machen.
Sagt Bernhard Lehmann, der Stiftungspräsident vom FIBEL und ehemalige Leiter vom Bundesamt für Landwirtschaft, wo heuer auch in der Jury vom Prix Klima 2025 sitzt. Der Prix Klima, wo ein Schlaglicht auf klimafreundliche Land- und Ernährungswirtschaft wirft und zeigt, was in der Praxis schon spannend gemacht wird. Verliehen werden zwei Preise, eben zum einen der Jurypreis und zum anderen gibt es aber auch einen Preis für den Betrieb, der beim Publikum, also bei euch am besten ankommt. Das heisst, jetzt sind ihr gefragt. Geht auf www.priklima.ch und voten für euren Favorit. Das Voting ist etwa ab Mitte Oktober offen und alle vier nominierten Betriebe sind dort dann auch im Detail vorgestellt und zu jedem gibt es auch ein spannendes Filmporträt. Also, abstimmen und gespannt sein, wer das Rennen macht. Die Preisverleihung, ihr wisst es, die findet am 29. November zu Langquart am Klimagipfel für Landwirtschaft und Esskultur statt. Sicher ein neues Ticket für den Anlass und was euch sonst auch noch erwartet und mehr Infos gibt es auf klimagipfel.org. Mir bleibt noch ein Merci an das Netzwerk Klima und Landwirtschaft, das diesen Podcast hier ermöglicht und natürlich auch euch fürs Interesse. Wir hören uns nächstes Mal wieder bei Landwirtschaft Klimawandel mit mir, Silvio Liechti.